Ja, der Herr ist auferstanden, gell? Hallo? Jawohl. Schade, dass man das nur einmal im Jahr so macht eigentlich, oder? Könnten wir öfter mal proben an der Stelle. Leute, dieses Bekenntnis ist echt, ich weiß nicht, wahrscheinlich das Wichtigste, das Fundamentalste, das die Christenheit hat, das wir haben als Nachfolger Jesu. Und ich hoffe und bete und du hoffentlich auch betest in die Richtung, dass diese grandiose Wahrheit im Leben von noch ganz, ganz vielen Menschen um uns herum auf jeden Fall und darüber hinaus zur erlebten Realität wird. Das ist mein Wunsch, ist mein Gebet. Sie sollten doch Jesus Christus, den Auferstandenen, den leibhaftig Auferstandenen, den erlebbaren Gott, als ihren persönlichen Retter, ihren Erlöser und Herrn kennenlernen dürfen. Das wäre doch mega. Und dann sollten wir weiter beten, dass die Menschen, die Jesus kennenlernen, dass sie in einen von Gott gewollten Jüngerschaftsprozess hineinkommen und über die persönliche Errettung hinaus wieder Frucht bringen für die Ewigkeit. Andere Menschen wieder begeistern von dem, was sie persönlich mit Jesus erlebt haben. Und wisst ihr, was ich noch bete? Ich bete, dass du und ich, dass wir als Jesus-Live-Gemeinde weiterhin und verstärkt einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Hier in Kulmbach und in den Städten und Dörfern, wo wir alle herkommen, in unseren Familien, dass wir da, wo wir leben, positiven Einfluss nehmen, Jesus hineintragen, Jesus mitbringen. Wir haben einen Auftrag, Leute. Wir haben einen Auftrag. Und es ist echt wunderbar, dass du und ich, dass wir von Jesus gerettet wurden. Ich bin da echt auf ewig dankbar dafür. Aber die Menschen um uns herum, die benötigen auch mehr als alles andere, davon bin ich überzeugt, Jesus als ihren persönlichen Retter und Erlöser. Wird das automatisch geschehen? Bist du vielleicht irgendwann abends ins Bett gegangen und am nächsten Morgen aufgewacht als Christ, als wiedergeborener Jünger Jesu, so von ganz allein? Das lief doch anders, oder? Da war doch mit Sicherheit jemand, der dir von diesem Jesus erzählt. Irgendwie. Vielleicht ist der dir sogar anfangs auf den Keks gegangen, hat dich genervt mit seinem Jesus und mit der ein oder anderen Bibelstelle oder was auch immer er dir nahegebracht hat. Wisst ihr, mich hat meine wunderbare Frau mit Jesus konfrontiert und nicht locker gelassen. Gott sei Dank. Ja? Meine Ambitionen ihr gegenüber, die waren ganz anders. Ich wollte ihr an die Wäsche. Ja, ich hatte ganz andere Interessen. Und bin dann mitgegangen, mal zu einem Hauskreis, keine Ahnung gehabt, was die da quatschen. Hat mich am Anfang überhaupt nicht interessiert, zu den Konzerten mitgegangen, wo sie gesungen hat. Aber all das, wo ich da war, hat irgendwie steht der Tropfen, höhlt ja den Stein, sagt man, hat irgendwas ausgelöst in mir. Und irgendwann kam der Punkt. Und menschliches Bemühen meiner Frau seitens und das Wirken des Heiligen Geistes kamen zusammen und ich durfte erkennen, wer Jesus ist und was er für mich getan hat auf Golgatha. Was das für eine Bedeutung für mich persönlich hat. Und ich bekehrte mich, wie man so schön sagt. Wie die Bibel das auch bezeichnet, nicht wörtlich, aber diese Hinwendung über diesen Prozess der persönlichen Sündenerkenntnis. Ich habe das erleben dürfen und am 9. November 1994 auf einem Sofa in Würzburg habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und diese Entscheidung für Jesus, den Auferstandenen und seine Liebe, seine Annahme für mich, die trägt und hält mich bis heute. Halleluja. Über 30 Jahre. Danke, Jesus. Und ein dickes Dankeschön an meine Ela, die sich die Mühe gemacht hat und hat mich hin zu Jesus geliebt. Sie hat mich hin zu Jesus geliebt. zum Lieben berufen. So habe ich diese Auferstehungsbotschaft überschrieben. Zwei Bibelstellen liegen dieser Predigt zugrunde. In der ersten geht es um unseren Auftrag und in der zweiten Bibelstelle um die Motivation, diesem Auftrag auch gerecht zu werden, ihn umzusetzen in unserem Leben. Die erste Bibelstelle, eine unter den alten Hasen sehr bekannte, Matthäus 28, die Verse 18 bis 20, ich lese aus der Hoffnung für alle. Matthäus 28, 18 bis 20. Versucht mal wieder, sie so zu hören, wie wenn sie ganz neu wäre, auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist. Hör mal, was Gott, was der Heilige Geist dir heute Morgen zu sagen hat. Durch das Wort Gottes. Wie der Geist Gottes, und der kann das, glaub mir, wie der Geist Gottes dir das Wort Gottes, die Bibel, lebendig macht. Wie er sie greifbar macht. Mensch, ich hatte dazu ein Bild, so ein prophetisches Bild. Ihr wisst, wir glauben als Gemeinde, dass der Heilige Geist, dass Jesus aktuell immer noch zu uns redet, bestätigend, sein Wort bestätigend, und dass er das durch Geistesgaben macht. Und diese Predigt habe ich gestern erst geschrieben. Und Auslöser war eine Bibelstelle, die zweite, die ich euch dann sage, die ich noch vorlese. Und ich wusste, ich muss über diese Berufung zum Lieben predigen, euch was erzählen, heute am Sonntagmorgen, an Auferstehungssonntag. Und das Bild, das ich gesehen habe, und das mache ich nicht an mir fest, sondern ich glaube, wir Prediger, die diese Berufung haben und auch lehren dürfen, das Wort Gottes lehren dürfen, sollten sich im Vorfeld, wenn wir uns hinter die Kanzel stellen, wirklich betend hören, was Gott zu sagen hat und frisch gesandt am besten vom Thron Gottes kommen. Ja? Und dann kann es geschehen, wenn da auch an der Stelle menschliches Bemühen dessen, der das machen darf, und das Wirken des Heiligen Geistes zusammenkommt. Und das klappt manchmal besser, sag ich mal, von menschlicher Seite her, und manchmal nicht so toll. Aber wenn es gut funktioniert, dann wird der tote Buchstabe der Bibel, damit meine ich, wenn du, ob du es auf dem Handy liest oder Tablet oder tatsächlich noch ein Buch aufschlägst, dieser Buchstabe, der auf Papier gedruckt ist oder eben in deinem Medium da drin steht, der ist so lange tot, wie der Heilige Geist das nicht inspiriert und lebendig macht. Ja? Und ich habe ein Bild gesehen, als ich die Bibel gelesen habe, wie in so ein Science Fiction, und auf einmal die Buchstaben sich bewegt haben. Und verschiedene Bibelstellen regelrecht aus dem Buch aufgestiegen sind, zu mir irgendwie gekommen sind, in mir etwas ausgelöst, etwas bewegt haben. Und ich glaube, da komme ich dann dazu, wenn wir unsere Herzen aufmachen, dass dieses lebendige Wort in deinen und in meinen Herzen etwas weiter bewegen wird. Deswegen hört gut zu und mach deine Ohren auf, die äußeren und auch die deines Herzens. Jesus ging da in Vers 18, erzählt er, dass er ging auf seine Jünger zu, und das war kurz vor seiner Himmelfahrt, ja, als er das dann noch zu ihnen gesagt hat und uns heute sagt. Er ging auf sie zu und sprach: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Amen. Halleluja. Leute, seit mehr als 30 Jahren darf ich Jesus dienen. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Mein Dienstherr, der hat alle Macht. Ich finde das so beruhigend. Seine Macht ist allumfassend, zu aller Zeit überall auf dieser Erde, im ganzen Universum, wo auch immer du dich hindenken kannst und wo immer du dich hinbewegen wirst, ist Jesus mit seiner allumfassenden Macht der, der in Kontrolle ist. Hey, mich beruhigt das. Gerade wenn es außen herum stürmt und unstetig ist und man nicht weiß, wo das alles noch hinführt. Aber ich weiß, mein Gott ist in Kontrolle. Ich glaube ihm zuallererst. Ich glaube nicht den Umständen. Ich glaube nicht denen, was die Mehrheit unbedingt sagt. Das muss nicht unbedingt stimmen, ihr Lieben. Einzig allein wahr ist, was der lebendige Gott sagt. Der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die ultimative Wahrheit ist eine Person, die ist Jesus Christus und er ist das fleischgewordene Wort. Halleluja. Aber wisst ihr, das ist auch so was Spezielles. Das passiert nicht automatisch, dass ich dem immer so bedingungslos glaube und Vertrauen habe und das mich mit Frieden erfüllt. Ich muss mir das immer wieder mal bewusst machen. Ich muss mir Zeit nehmen. Zeit nehmen, ruhig zu warten und über diese Tatsache, über diese Wahrheit nachsinnen, muss ich mal nachlesen, muss ich mir herholen, muss das Wort Gottes auf mich wirken lassen, muss es einsaugen, muss es meditieren, muss es mir hörbar machen und dann bekommt es diese Wirkung immer wieder neu. Immer wieder neu, seit über 30 Jahren ist das so. Da bin ich herausgefordert. Und übrigens, seit dem Tag deiner Bekehrung, auch wenn es ein Prozess war und du es nicht genau an einem Tag, an einem Zeitpunkt festmachen kannst, wie ich das kann, das muss gar nicht so sein. Aber seit du zu Jesus gehörst, dienst auch du ihm. Du dienst ihm und seinem Reich hier auf der Erde. Vielleicht ist dir das gar nicht mehr so bewusst. Weißt du, so hauptamtliche Berufungen wie meine sind eher die Ausnahme, sagt die Bibel. Das ist nicht die Regel. Die Regel ist deine Berufung. Da, wo du bist, dass du ihm dort dienst. Und bevor Jesus nicht deutlichst und mehrfach etwas anderes zu dir sagt, bleib dort, sagt die Bibel. 1. Korinther 7, Vers 20 steht, jeder soll Gott an dem Platz dienen, an dem ihn Gottes Ruf erreicht hat. Ob du irgendwo im Altenheim arbeitest, ob du zur Schule gehst, ob du zum Einkaufen fährst, was du auch immer tust, ob du in deinen Garten Rasen mähst. Die Bibel sagt, wir sollen alles von Herzen für den Herrn machen. Das ist unsere Berufung, das ist deine Berufung. Kannst du nachlesen, Kolosser 3, 23. Aber Leute, all unser Dienst, wenn ich darüber nachdenke, was es heißt, ihm zu dienen und in dieser Liebe, zu der wir berufen sind, zu dienen, Leute, dann muss Matthäus 28, 19 immer wieder in unseren Mittelpunkt, in unseren Fokus rücken. Er sagt, geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Und wie gesagt, ist egal, wo du hingehst. Einkaufen, Schule, Freizeit, egal was. Letztendlich sollten wir immer entspannt, nicht verkrampft, entspannt, liebevoll darauf hören und gucken, wo ist eine Gelegenheit, dass ich Botschafter an Christi statt Botschafter für seine Liebe bin. Wo kann ich diese Liebe ein Stück weit den Menschen nahe bringen? Manchmal ist das schon ein kleines Lächeln, das du jemandem schenkst. Das muss nicht immer das Traktat sein oder die drei Bibelstellen, die du dir auswendig gemerkt hast. Kann ja mal hilfreich sein. Aber dein Leben spricht viel lauter wie alle Worte, die du sagst. Dann sagt er, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Halleluja. Leute, unser aller Dienst für Jesus steht und fällt mit dem Aufruf, allen Menschen dass alle Menschen seine Jünger werden sollen, diesen Aufruf an uns, das weiter zu transportieren, ihm nachzufolgen und diese Menschen dann auch zu taufen auf den dreieinen Gott. Ich habe mir gedacht, steht ja hier aus dem Matthäus-Evangelium raus, weshalb dieser Befehl von Jesus zur Taufe, gerade auch noch an Christen aus dem Judentum heraus, Denn für diese hat Matthäus ja sein Evangelium vorrangig geschrieben. Die kannten sich aus mit Taufen. Die Juden sowieso, ja. Proselytentaufe und ganz, ganz viele Waschungen. Vielleicht erinnert ihr euch, ihr Bibelleser, an die Hochzeit in Kana. Da waren 4 oder 6 Wasserkrüge speziell für Reinigungsrituale mit 80 bis 120 Liter Wasser drin. Also die Juden haben schon verstanden, was Taufe bedeutet. Und denen sagt er, wenn ihr zu Jesus gehört, wenn ihr euch entschieden habt, wenn ihr in die Nachfolge eingegangen seid, dann lasst euch taufen. Auf den Namen meines Vaters, auf meinen Namen und auf den Namen des Heiligen Geistes. Warum befiehlt Jesus noch eine Taufe? Wisst ihr, die einfachste Antwort wäre doch die, weil er das so möchte. Weil er das so verfügt hat. Fetter Punkt. Sollte uns eigentlich genügen, denke ich mir. Tut's aber leider oft nicht. Und deswegen versuche ich es mit meinen Worten theologisch mal ein bisschen noch auf den Punkt zu bringen, ein bisschen deutlich zu machen, warum es Jesus wichtig ist. Ich glaube, die Glaubenstaufe, also ich glaube und dann lasse ich das an mir vollziehen, das unterstreicht diese Entscheidung des an Jesus gläubig gewordenen Menschen. Sie macht diesen heilsentscheidenden Schritt, also die Bekehrung, Buße, Umkehr, das ist heilsentscheidend. Taufe ist nicht heilsentscheidend. Sie macht diesen Schritt nochmal deutlich für die sichtbare und die unsichtbare Welt, in der wir nun mal noch leben, Leute. Da macht sie das deutlich. Sie macht deutlich, dass ich mich zu 100% mit Jesus, mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung identifiziere. Mein alter Mensch ist ganz mit ihm gestorben und ich lebe auch ganz jetzt auf seiner Seite, auf der Seite des Siegers. Er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt, Leute. Und darüber hinaus war und ist die Glaubenstaufe neutestamentlich die verbindliche Aufnahme in den Leib Jesu, welcher die Ortsgemeinde ist und welche als Ortsgemeinde sichtbar ist, wie sie auch immer heißt und wie sie sich auch immer nennt. Das ist, ich finde es so genial, dass er das gemacht hat, dass wir das machen. Das Taufe ist doch nicht etwas, wo er braucht, sondern ich glaube, wir benötigen das, damit uns das durchdrängt auch. Aber ich habe noch was ganz, ganz anderes Wichtiges auf dem Herzen für diesen besonderen Sonntag, die zweite grundlegende Bibelstelle, Leute. Und die hat mich inspiriert im Besonderen aus 1. Johannes 3, Vers 16. Also nicht Johannes Evangelium 3, Vers 16, 1. Johannesbrief 3, Vers 16. Ist überhaupt interessant, es gibt viele 3,16er in der Bibel, die interessant sind, die gehaltvoll sind. Das ganze Wort Gottes ist gehaltvoll, aber ihr wisst, wie ich das meine. Da steht manches Interessante. Genau. Und hier steht, ich lese uns das aus der Guten Nachricht Bibel, da war es mir am treffendsten, sage ich mal. Christus gab sein Leben für uns hin. Daran haben wir erkannt, was Liebe ist. Und dann der Aufruf, auch wir müssen deshalb unser Leben für unsere Brüder und Schwestern einsetzen. Ihr denkt daran, zum Lieben berufen. Zum Lieben berufen. Wir haben es heute schon mehrfach gesungen, im Gebet gehört. Jesus gab auf Golgatha wirklich alles auf. Er hat die Herrlichkeit im Himmel verlassen bei seinem Vater. Und er gab sich ganz hin. Er gab sich selbst hin. In diesen körperlichen Tod hinein, der grausam war. Das Kreuz ist das grausamste Tötungswerkzeug, das sich die Römer haben ausdenken können. Direkt aus der Hölle wahrscheinlich, als Mordinstrument. Ja? Und er ging dahin, ging auf dieses Kreuz, freiwillig hat er sich dorthin nageln lassen, um dir und mir und allen Menschen zu beweisen, dass er sie, dass er uns, dass er mich bedingungslos liebt und annimmt. Ohne Vorleistung, ohne das in irgendeiner Weise zu beeinflussen zu können erstmal, ohne dass du das im Vorfeld oder im Nachgang irgendwie noch was hinzufügen könntest oder das bezahlen könntest oder ihm da irgendwas dafür geben könntest, sag ich mal. Geht alles nicht. Du kannst es einfach nur als Gnadengeschenk annehmen. Du kannst es einfach nur annehmen, wenn du das willst. Das steht dir frei. Jesu Berufung, die er vom Vater empfangen hat, war, uns Menschen bedingungslos zu lieben und diese Liebe auf Golgatha zu beweisen, dort eine Erlösung zu bewirken, zu erwirken, die ewig ist. Für jeden, der das will. Und nun lädt er uns alle dazu ein, dasselbe zu tun. Das sagt diese Bibelstelle hier. Er lädt uns ein, genau so zu lieben. Liebe ist, haben wir heute auch schon gesungen, meistens eigentlich immer ein Wagnis, oder? Wenn du liebst, musst du dich öffnen, musst du dich verletzbar machen, musst du dich nahbar machen. Und bis dahin, dass sie zur selbstlosen Liebe wird, die sich ganz aufopfert. Ich hoffe, du hast an dem Punkt deiner Berufung nicht schon irgendwann resigniert und dies als nicht erfüllbar, nicht machbar von deiner Seite aus beiseite gelegt. Das kann passieren. Lass doch bitte neu die Frage zu, wie du und ich, wie wir diese Form der aufopferungsvollen Liebe in unserem eigenen Leben praktizieren können, wie das gehen kann. Darf ich uns, oder noch persönlicher, darf ich dir einige Impulse, und ich glaube vom Heiligen Geist, an die Hand geben? Impulse, wo ich glaube, es lohnt sich, drüber nachzudenken. Spätestens dann, wenn du wirklich dich rufen lassen willst, in der Art und Weise, die Menschen in deinem Umfeld zu lieben. Und ihr Lieben, die Liebe Gottes, wir müssen das ausgewogen sehen. Jesus wurde ja mal gefragt, das habe ich erst vor kurzem irgendwo mal in einer Predigt wieder gesagt. Die Woche habe ich schon viermal, ist die vierte Predigt jetzt. Deswegen weiß ich manchmal nicht mehr genau, wo ich was eingebaut habe, gell, entschuldigt. aber das ist Ostern, das ist schön, wenn man da ein bisschen herausgefordert ist. Jesus wurde doch gefragt, was das höchste Gebot ist. Und da hat er gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzer Kraft, ganzer Seele, all deinen ganzen Gemüt, alles, was dich ausmacht. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir das jetzt mal ganz nüchtern anschauen, ist hier eine Dreiteilung. Ja? Gott lieben, den Nächsten, mich selbst. Überall ein Drittel, sag ich mal. Versteht mich richtig an der Stelle. Natürlich verdient Gott unsere ganze Liebe. Aber er sagt auch, genauso sollst du deinen Nächsten lieben. Und vergiss auch nicht, dich selbst zu lieben. Du bist wichtig. Und wenn das irgendwo in eine Unausgewogenheit kommt, es gibt Menschen, die Gott brauche ich nicht zu lieben, der Nächste ist mir auch zu viel, ich liebe erstmal mich. Man nennt solche Leute Narzissten. Aber auch andersherum, wenn du nur sagst, ich liebe nur noch Gott und mir sind die anderen egal, ich bin mir auch nicht wichtig, ist auch nicht gesund, Leute. Ja? Und auch der Dritte, nur den Nächsten, sich nur aufopfern, sich selber vergessen und Gott auch hinten anstellen, ist auch nicht gut. Es braucht diese Dreiteilung, diese ausgewogene Dreiteilung. Dann entwickelt sich das gesund und dann kannst du auch deine Berufung zum Lieben gesund umsetzen, ohne dass du ausbrennst, ohne dass du dich und andere frustrierst oder verletzt. Ich frage nochmal hier, ob du echt hören willst, dass Jesus durch meine Worte zu deinem Herzen spricht. Oder dass er die Worte, die ich in seinem Namen sage, dass die als Gottes Worte bei dir ankommen dürfen. Denn wenn das so geschieht, Leute, kommt mit seinem Wort, da bin ich felsenfest davon überzeugt, dann kommt die Möglichkeit, kommt die Kraft und kommt die Motivation zu einer Umsetzung in deinem Alltag. Das ist so, weil ich glaube, dass Jesaja 55, Vers 11 wahr ist. Wisst ihr, was da steht? Das, was ich jetzt im Vorfeld schon versucht habe, mit meinen Worten zu sagen, schreibt die Bibel so und drückt die Bibel so auch aus. Genauso ist es mit dem Wort, das ich spreche. Es kehrt nicht unverrichteter Dinge zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm aufgetragen habe, sagt der lebendige Gott. Sein Wort hat so eine Kraft, ihr Lieben. Aber ich muss das im Glauben annehmen. Ich muss im kindlichen Glauben das mit mir verbinden sich lassen. Ja? Wenn das geschieht, wenn das zum, die Bibel sagt, zum Rema wird, wenn der tote Buchstabe lebendig wird, Rema wird, in mir drin, dann kommt die Kraft Gottes mit, das tatsächlich auch umzusetzen. Dann bleibst du nicht ein vergänglicher Hörer des Wortes, der ständig frustriert ist, weil das nicht geht, ja? Sondern du wirst ein Täter des Wortes. In dem, was er zu dir gesprochen hat, was du weißt, vielleicht lange, lange Zeit schon nur vom Kopf her. Diese kleine Liste, nur Anstöße, du kannst sie sehr, sehr gerne kreativ erweitern. Hört mal. Ganz einfach. Wo kannst du deine Aufmerksamkeit und deine Ressourcen jemanden, der in Not ist, schenken? Egal, was es für eine Not ist, vielleicht ist es einfach nur jemand, der einsam ist. Eine Not der Einsamkeit hat, eine Krankheitsnot, eine finanzielle Not. Irgendetwas. Wo ist jemand in deinem Umfeld, den du helfen kannst? Wem kannst du deine Zeit schenken und ihm zuhören, für ihn da sein, auch wenn es für dich nicht einfach wird, vielleicht sogar unbequem ist, du deine Bedürfnisse, das, was bei dir ansteht, mal zurückstellen musst, mal liegen lassen musst. Andere Stoßrichtung. Wer benötigt deine Vergebung? Wer ist in deinem Umfeld, dem du zusprechen müsstest, hey, hat mich verletzt oder was auch immer, vielleicht ist ihm das gar nicht so bewusst, aber du weißt, da steht was zwischen jemandem in deinem Umfeld, zwischen dir und ihm und da müsste Vergebung hinein. Da müsste die Liebe Gottes hinein, die nichts fordert, die einfach sagt, hey, sorry, tut mir leid. Vergib mir, dass ich das gesagt, getan, nicht gedacht, nicht getan habe, nicht so, wie du dir das gewünscht hast, was auch immer. Wer braucht deine Liebe, deine Annahme, obwohl er es nicht verdient hat, vielleicht sogar das Gegenteil der Fall ist. Jemand, der dir Böses gesagt, getan hat. Wo kannst du dieses Negative, dieses Böse, wenn wir wollen, mit Liebe regelrecht bekämpfen? Wo kannst du jemanden feurige Kohlen aufs Haupt legen? Weil du nicht so reagierst wie die Masse reagieren würde, sondern wie ein Jünger, eine Jüngerin Jesu. Und als letztes auf meiner Liste, wie gesagt, die kann man beliebig erweitern. Wo und bei wem ist es an der Zeit, deinem Kopfwissen, ich spreche hier bewusst die nochmal an, die lange schon mit Jesus unterwegs sind, du Bibelwissen hast, und ja, weißt, wie es richtig laufen müsste, vieles erklären kannst. Wo ist es an der Zeit? In welchen Bereichen ist es an der Zeit, endlich Herzensdaten der Liebe folgen zu lassen? Und ich weiß, diese Art der Liebe ist mega herausfordernd. Und sie sollte uns lehren, sie muss uns. Deswegen ist sie gut und Gott gewollt. Sie führt uns, wenn wir das so leben wollen, in eine absolute Abhängigkeit zu Jesus, zum Heiligen Geist. Leute, sie fordert uns auf, über unsere Bedürfnisse hinaus zu blicken, die Nöte des Nächsten, ich sag mal, erkennen zu wollen und ihnen auch mit den Möglichkeiten, die ich habe und die Gott mir schenkt, diesen Nöten, diesen Bedürfnissen zu begegnen. Wir sind dazu berufen, selbstlos, geduldig und freundlich zu sein, Leute. Wollen wir Jesus nicht gemeinsam bitten, an diesem Auferstehungssonntag sein Wort aus Römer 5, Vers 5, und das ist die letzte Bibelstelle, an uns allen wahr werden zu lassen, es neu zu erfüllen, uns neu zu erfüllen? Ich muss ihn bitten darum. Vieles von dem, was Gott uns geben möchte, gibt er uns erst, wenn wir ihn bitten, ihr Lieben. Wenn wir das wirklich wollen, an vielen Stellen der Bibel, an vielen Verheißungen, ist kein Automatismus dran geknüpft, sondern dass wir bitten, das erbeten von unserem Gott. Dass wir das wollen. Römer 5, Vers 5 steht, unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen. Das heißt, wenn du das glauben kannst, dass das so ist, du wirst nicht enttäuscht werden. Er wird dich beschenken. Er wird dich beschenken. Mit was? Denn dass Gott uns liebt, ist unumstößlich gewiss. Das will er dann nochmal deutlich machen. Dass du geliebt bist von ihm. Stell das nicht in Frage. An keiner Stelle, auch wenn die Umstände gerade vielleicht nicht so toll sind, herausfordernd sind in deinem Leben. Gott liebt dich. Er hat und will und nimmt dich bedingungslos an, jeden Tag aufs Neue. Dazu hat er sich entschieden, da musst du ihn nicht überzeugen, das musst du nicht machen, du musst ihn nicht irgendwie bequatschen, dass er das macht, das ist alles schon klar. Du bist geliebt und angenommen bei Gott, Punkt. Alles andere, was du jetzt noch tun kannst und tun solltest, solltest du aus dieser Liebe und Annahme heraus tun, weil du innerlich bewegt bist, weil du innerlich verändert wirst, gerade jetzt vielleicht vom Heiligen Geist, von deinem Gott. Deswegen, das wenn das nicht die Motivation ist in uns, hey echt, dann kannst du stecken lassen. Das kommt meistens schräg an. Der zweite Teil, Römer 5, Vers 5. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Hey, das ist eins der Dinge, eins der Werke, eine der Aufgaben des Heiligen Geistes, uns immer wieder mit dieser göttlichen Agabe Liebe zu beschenken, wenn wir das wollen. Wenn wir ihm Platz und Raum machen in unseren Herzen. Wenn wir nicht zugemüllt sind mit allen möglichen anderen Dingen in unserem Leben, die manchmal sich so groß machen und so wichtig erscheinen. Und eigentlich sind sie es doch nicht. Eins ist wirklich nötig, dass wir wirklich als mit göttlicher Liebe erfüllte Menschen zu dieser Liebe berufen, zum Lieben berufen, hinausgehen in unseren Alltag. Wenn diese Liebe nicht in uns lebt, Leute, oh, das wird krass schwierig, manche Menschen liebevoll zu begegnen. Die Reaktionen fallen dann meistens anders aus, die Aktionen auch. Aber diese Liebe wird uns befähigen, den Menschen um uns herum so zu begegnen, wie Jesus das tun würde. Und wenn ich die Bibel richtig verstanden habe, ist jeder seiner Leute, ob klein, ob groß, jung, alt, egal wo du bist, wir sollten als Botschafter für ihn in unserem Alltag unterwegs sein, oder? Botschafter an Christi Stadt. Wie wenn er das tun würde. Wie wenn er dem Menschen begegnen würde, wenn er in diese Situation hineinkäme. So soll das sein. Zum Lieben berufen. Amen. Thorsten hat noch ein Lied für uns, hoffe ich, vielleicht auch ohne Werbung, Thorsten, gell? Schauen wir mal. das soll uns, das hat mir so gefallen im Vorfeld, in der Vorbereitung, uns den Ausblick geben für unsere Zukunft mal neu. Worauf wir warten. Hört mal, ich find's wunderschön. Thorsten, bitte.